7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von 7 Tage Märkte, dem Wochenausblick der Börsenzeitung. In der Kalenderwoche 26 steht die erste Hauptversammlung von Renk nach dem Börsengang an. Die EU-Staats- und Regierungschefs treffen sich und es gibt, mal wieder muss man sagen, Veränderungen in den DAX-Indizes. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin der Börsenzeitung und wir beginnen die Wochenvorschau mit einem Thema, an dem gerade wirklich kein Weg vorbeiführt. Es geht um Fußball. Die Fußball-Europameisterschaft hat Deutschland fest im Griff und die großen Sportartikelhersteller, die rücken natürlich automatisch mit in den Fokus. Nike legt jetzt in wenigen Tagen frische Zahlen vor und auch Wettbewerber wie Puma und Adidas wollen natürlich von der Sporteuphorie mit profitieren. Auf die Branche blicke ich jetzt mit Joachim Herr aus unserem Büro in München. Hallo Joachim.
Hallo Sabine.
Joachim, am Donnerstag kommen Informationen von Nike über das vierte Quartal. Wie sind denn die vergangenen Monate für das Unternehmen so gelaufen?
Ja, nicht besonders gut. Zum einen ist die Nachfrage nach den Nike-Produkten in China immer noch relativ schwach. Und zum anderen hat Nike nichts Vergleichbares zu bieten, wenn man sich Adidas anschaut mit den Terrace-Schuhen. Also das sind die mit den flachen Sohlen. Die alten Modelle wurden ja wieder rausgekramt. Gazelle, Samba, wie sie alle heißen, die sind sehr erfolgreich. Und mit sowas kann Nike derzeit nicht aufwarten. Außerdem hat das Unternehmen, hat der Vorstand schon im Dezember angekündigt, dass die Kosten gesenkt werden müssen. Und wenn wir schließlich dann auch noch auf den Aktienkurs schauen, sieht das auch nicht so toll aus. -14% bisher in diesem Jahr, während Adidas auf der anderen Seite 25% zugelegt hat. Adidas profitiert da ja von dieser, ja, wie soll ich sagen, Turnaround-Story mit dem neuen Vorstandschef Björn Gulden, der Adidas wieder nach vorn bringen will. Zum Schluss noch kurz auf die Analysten geschaut, die sich mit Nike beschäftigen. Da sagen die meisten, ja, die Erwartungen sind so stark gesunken, da kann es eigentlich dann nur besser werden. Beispielsweise die Stimme von Bank of America. UBS, die sehen es etwas anders. Die glauben, dass die Stimmung gedämpft ist und damit auch die Erwartungen. Nur auf längere Sicht ist dann wieder mit positiven Nachrichten von Nike zu rechnen.
Jetzt soll ja die EM auch ein bisschen für Rückenwind sorgen. Zumindest wenn man sich hier im Straßenbild mal umschaut, ist Nike eigentlich sehr präsent. Das Logo prangt auf vielen Trikots und Nike ist auch, glaube ich, als Ausrüster ziemlich gut vertreten dieses Mal, oder?
Ja, das ist richtig. Nike ist nicht zum ersten Mal, aber auch dieses Mal der Sportartikelanbieter, der die meisten Teams ausrüstet. Es sind ja 24 Mannschaften, die an der EM teilnehmen. Und 9 davon laufen mit dem Swoosh auf dem Trikot, also mit den Nike-Trikots auf den Platz. Darunter sind schon auch Außenseiter, wie beispielsweise die Slowakei, Slowenien, Türkei, Polen. Wobei die Slowakei hat ja gleich mit einem Sieg gegen Belgien überrascht. Aber Nike hat natürlich auch Schwergewichte im Portfolio. Da sind zum einen England, Frankreich, Portugal und die Niederlande, die alle samt mit Siegen gestartet sind und zu den Favoriten zählen.
Und auch wenn es umstritten ist, das Nike-Logo wird ja wohl bald auch auf den deutschen Trikots prangen, wie es aussieht.
So ist es. Der DFB hat mit Nike im Frühjahr vereinbart, dass die Amerikaner von 2027 an alle deutschen Nationalmannschaften mit ihren Trikots ausrüsten. Und zwar läuft dieser Vertrag bis 2034. Das hat eine besondere Bedeutung, weil der DFB ja auch der mitgliederstärkste nationale Sportfachverband ist und vor allem, weil Adidas seit sage und schreibe 1950 die DFB-Mannschaften ausrüstet. Naja, wie so oft, es ging am Ende schließlich um das Geld. Der DFB, dem fehlt es etwas in der Kasse und wie zu hören ist, zahlt Nike 100 Millionen Euro im Jahr.
Jetzt schauen wir mal nach Herzogenaurach, wo ja auch die deutsche Nationalmannschaft Quartier bezogen hat. Du hast schon gesagt, der Adidas-CEO Björn Gulden ist da so ein bisschen der Hoffnungsträger. Was sagt er denn zu dem Wechsel bei den DFB-Trikots?
Ja, begeistert ist er natürlich nicht, aber er muss auch die ökonomischen Interessen des Unternehmens vertreten. Und darauf ist er im Mai auf der Hauptversammlung deutlich eingegangen. Da hat er gesagt, nach seiner Kenntnis ist der Vertrag, den Adidas aktuell mit dem dem DFB hat, nämlich ungefähr 50 Millionen Euro im Jahr zu zahlen. Der Vertrag mit einer Nationalmannschaft, der am höchsten dotiert ist. Und Nike hat er nicht erwähnt vor den Aktionären, aber er hat in Anspielung auf den amerikanischen Konkurrenten gesagt, ab und zu bezahlen vielleicht einige zu viel. Und hinzugefügt, am Ende sind wir diejenigen, die dann lachen. Und dafür hat er viel Applaus von den Aktionären bekommen. Insgesamt ist die EM aber auch für Adidas, genauso wie eine Weltmeisterschaft, eine lohnende Sache. Eher als Olympische Spiele, das ist natürlich auch eine Plattform, wo sich die Marke präsentiert. Aber im Fall von den Fußballturnieren kommt hinzu, dass die Fans sich ja auch mit den Trikots der Mannschaften eindecken. Und das bringt zusätzliche Umsätze. Und da ist auch Adidas ganz gut dabei mit dem Titelverteidiger Italien, mit Spanien, Belgien und wie gesagt bis 2026 auch noch der deutschen Mannschaft.
Hat man das denn in den Zahlen schon sehen können? Gibt es da so einen kleinen Push auch durch solche Events?
Ja, also absolute Zahlen nennt Adidas nicht, aber es war so, dass im ersten Quartal der Umsatz mit Schuhen um 13% zugelegt hat und Adidas hat das vor allem mit der Dynamik in der Kategorie Fußball, also den Fußballschuhen begründet und das Geschäft mit Fußballbekleidung hat um eine zweistellige Rate zugelegt.
Wie sieht's denn bei Puma aus? Die wollen wir ja auch nicht vergessen in dem Kontext.
Richtig, nach Nike und Adidas ist Puma ja der drittgrößte Sportartikelkonzern der Welt. Da hat der Vorstandsvorsitzende Arne Freund die Erwartungen etwas gedämpft. Wenn man sich anschaut, mit wem Puma ins Rennen geht, ja, wohl zu Recht, Österreich, Serbien und Tschechien. Die Schweiz, das sind alles relativ kleine Länder, die Fangemeinde ist überschaubar. Und auch was der sportliche Erfolg betrifft, war das jetzt gerade nicht ein Paradestart. Die Schweiz hat gewonnen gegen Ungarn in der deutschen Gruppe. Die anderen drei Mannschaften sind mit Niederlagen gestartet.
Jetzt sind ja die Sportartikelhersteller nur ein Teil von denen, die da auf Aufschwung hoffen. Was sind denn die Erwartungen der Ökonomen an die wirtschaftlichen Folgen einer EM insgesamt?
Also da werden die Erwartungen nicht sehr hoch gehängt. Vor kurzem gab es ein Pressegespräch mit dem Chefvolkswirt der Bayerischen Landesbank und der sagte, also eine mögliche Stimmungsaufhellung kann durchaus das Konsumvertrauen unterstützen. Aber es gäbe durchaus für die gesamte Volkswirtschaft gesehen gegenläufige Effekte, nämlich wenn viel über Fußball an den Arbeitsplätzen geplaudert wird oder wenn beispielsweise ein Spiel wie das Vorrundenspiel Deutschland gegen Ungarn um 18 Uhr beginnt, dann könne es schon sein, dass die Produktivität an den Arbeitsplätzen leidet. Und Michels meint, insgesamt werden sich beide Effekte dann ausgleichen. Die Bundesbank hat sich auch damit beschäftigt und gemeint, naja, die Konsumstimmung könne sich dann doch rascher aufhellen, als die aktuellen Indikatoren es erwarten lassen. Und auch das Münchner IFO-Institut dämpft die Erwartungen. Die Forscher meinen, dass es keine spürbaren Umsatzimpulse geben wird. Allenfalls super Getränkemärkte, die könnten etwas davon profitieren, der Sportfachhandel mit dem Verkauf der Trikots. Unterm Strich wird es darauf ankommen, wie weit die deutsche Mannschaft kommt, ob sie begeisternd spielt und vielleicht den Weg ins Finale schafft.
Jetzt haben wir ja so ein bisschen oft zitiert den Wunsch nach einem neuen Sommermärchen 2006. Da waren die Deutschen sehr erfolgreich, wurden am Ende die drittbeste Mannschaft des Turniers. Hatte das denn damals einen Effekt für die Wirtschaft?
Damit haben sich die Wirtschaftsforscher des IW, also das Institut der deutschen Wirtschaft in Köln, beschäftigt und kamen zu dem Ergebnis, naja, ein bisschen ist das Bruttoinlandsprodukt damals gestiegen, allerdings sei das eher mit dem saisonalen Effekt im Sommer zu erklären. Die Konsumausgaben hätten sich nicht signifikant erhöht, so die Forscher in Köln, sondern allenfalls verschoben. Man kann sich vorstellen, es gehen weniger Leute ins Restaurant, die grillen dann eben zu Hause mit Freunden, mit der Familie, gehen vielleicht auch nicht ins Kino und ins Theater, sondern bleiben zu Hause, um sich die Spiele im Fernsehen anzuschauen. Naja, und der Tourismus, der profitiert unter Umständen auch nicht besonders, allenfalls vielleicht dann in den Spielorten, also in den 10 Städten, in denen aktuell die EM in Deutschland stattfindet.
Also ich weiß nicht, wie es bei euch in München aussieht. Bei uns in Frankfurt sieht man doch durchaus einige Gäste aus verschiedenen Ländern und in allen denkbaren Trikots. Wir werden auf jeden Fall, glaube ich, beide die EM weiterverfolgen und sind gespannt, wie sich das dann in den Zahlen in den nächsten Monaten niederschlägt bei den Sportartikelherstellern. Das war der Blick auf die Branche mit Joachim Herr, unserem Redakteur im Büro in München. Vielen Dank, dass du dabei warst.
Ja, gern geschehen. Tschüss.
Auch wenn man es fast vergessen mag, es gibt neben Fußball noch ein paar andere Themen in der nächsten Woche und auf die schaue ich jetzt mal mit meinem Kollegen Franz Kongbui. Hallo Franz.
Hallo Sabine.
Franz, am Montag stehen Veränderungen an bei der Zusammensetzung der DAX-Indizes. Und wenn man jetzt so ein kleines Déjà-vu hat, das ist ja eigentlich ein Thema, was vor 2 Wochen schon mal auf der Agenda stand. Aber es gab da jetzt nochmal einige Änderungen seitdem, oder?
Genau, Sabine. Anfang der Woche kam die erste außerplanmäßige Änderung der Indexzusammensetzung, und zwar im SDAX. Denn Pfeiffer Vacuum Technology scheidet aus dem Kleinwertesegment aus. Das liegt daran, dass die Anforderung fristgerechte Veröffentlichung des Quartalsfinanzberichts nicht erfüllt ist. Gemäß Regelwerk muss das Unternehmen somit den Index verlassen und die ursprünglich angekündigte Herausnahme von ThyssenKrupp Nucera aus dem SDAX findet deshalb dann doch nicht statt.
Also Pfeiffer Vacuum ist zu spät mit dem Finanzbericht. Jetzt hast du gesagt, das war die erste außerplanmäßige Änderung. Was gibt's denn noch?
Ja, am Dienstag wurde dann bekannt gegeben, dass eine außerplanmäßige Änderung bei MDAX und TecDAX erfolgt. Morphosis wird nämlich aus den beiden Indizes herausgenommen. Diesmal ist der Grund, dass der Streubesitz aufgrund der Übernahme durch Novartis unter 10% gesunken ist. Und nach dem Regelwerk erfüllt das Unternehmen damit nicht mehr die Basiskriterien für einen Verbleib in den Blue-Chip-Indizes. Dafür ist nämlich ein Streubesitzanteil von mindestens 10% erforderlich. Eigentlich war ja vorgesehen, dass Morphosis lediglich vom MDAX in den SDAX wechselt. Dem ist ja nun nicht mehr so und dadurch ist da ein Platz frei geworden. Und so findet auch die angekündigte Herausnahme von Heidelberger Druckmaschinen aus dem SDAX nicht mehr statt.
So, bevor wir jetzt die Verwirrung komplett machen, vielleicht kannst du auch noch mal kurz sagen, welche der ursprünglich vor 2 Wochen angekündigten Veränderungen kommt denn jetzt tatsächlich zur Umsetzung?
Ja, das ist tatsächlich jetzt so ein bisschen unübersichtlich geworden. TUI, Rational und Traton steigen in den MDAX auf, das bleibt so. Der Reisekonzern TUI notiert ja seit April wieder an der deutschen Börse und hat sich jetzt direkt für den MDAX qualifiziert. Und damit nach der Herausnahme von Morphosis im MDAX noch genügend Platz bleibt für die anderen beiden Unternehmen, werden mit SMA Solar und den Sixt Stammaktien 2 Titel vom MDAX in den SDAX herabgestuft. Und dann gibt es noch Douglas, die sind seit März wieder an der Börse notiert und sind neben den beiden genannten Absteigern aus dem MDAX neu im SDAX. Hierfür scheiden Wüstenrot und Württembergische und wie erwähnt Pfeiffer Vacuum aus dem SDAX aus. Und ich hatte ja erwähnt, im TecDAX geht ja Morphosis raus, dafür rückt Elmos Semiconductor hinein.
So, das bitte auswendig lernen, wir fragen das nächste Woche ab. Am Mittwoch haben wir dann die erste Hauptversammlung eines Börsenneulings von Renk und zwar im nicht ganz so beliebten virtuellen Format. Wenn man allerdings jetzt mal die Aktienkursentwicklung seit dem IPO anschaut, dann gibt es zumindest für die Aktionäre, die von Beginn an dabei sind, nicht ganz so viel Grund zu klagen, oder?
Das stimmt. Der Börsengang erfolgte ja Anfang Februar und zwar da im zweiten Anlauf. Und seinerzeit wurde die Aktie für 15 Euro ausgegeben und bis Ende März ging es mit dem Kurs nahezu stetig und steil nach oben auf den bisherigen Höchststand von knapp 37 Euro. Allerdings hat der Kurs seitdem etwa 30% eingebüßt.
Worauf lässt sich das denn zurückführen? Man würde ja eigentlich denken, angesichts der Konflikte, die es gibt in der Welt, dass Rüstungsaktien an sich ja Konjunktur haben.
Ja, grundsätzlich ist das auch richtig. Die mit dem Begriff Zeitenwende beschriebene Zunahme der Kriegsgewalt, etwa in der Ukraine oder auch in Gaza, die hat die Rüstungsindustrie in einen neuen Blickwinkel gerückt. Westliche Streitkräfte wollen ihre Verteidigungsfähigkeit stärken und das verhilft Unternehmen wie Rheinmetall, Hensoldt und eben Renk an der Börse zu einem Aufschwung. Jedoch hatten einige Analysten nach der rasanten Aufwärtsentwicklung bei Renk seit dem IPO vor einer zu hohen Bewertung gewarnt.
Jetzt gibt es ja durchaus auch Anzeichen, dass auch die erste HV vielleicht nicht ganz so friedlich ablaufen wird.
Ja, da steht in der Tat wohl eine kritische Auseinandersetzung bevor. Zur HV hatten 2 Aktionäre jeweils einen Antrag gegen die Entlastung des Vorstands gestellt. Beide beziehen sich auf den Krieg im Gazastreifen, wo israelische Panzer mit Getriebe von Renk eingesetzt würden. In den beiden Gegenanträgen heißt es gleichlautend, Renk könne sich der Verantwortung für die Folgen des Einsatzes dieser Produkte nicht entziehen.
Das ist natürlich ein kontroverses Thema. Gibt es denn auch Punkte auf der Agenda, wo es etwas harmonischer zugehen dürfte?
Ja, auf der Tagesordnung stehen außer der Abstimmung über die Entlassung von Vorstand und Aufsichtsrat sowie auch über das Vergütungssystem, Wahlen zum Aufsichtsrat sowie die Verwendung des Bilanzgewinns. Und da wird den Aktionären eine Dividende von 30 Cent je Aktie vorgeschlagen. Das entspricht einer Ausschüttungssumme von rund 40% des um Sondereffekte bereinigten Nettogewinns. Der lag bei 76,4 Millionen Euro.
Kommen wir mal noch zur Politik. Am Donnerstag startet dann ja noch ein zweitägiger EU-Gipfel. Und so wie es scheint, wird es wohl um Personalfragen gehen in erster Linie, oder?
Ja, davon ist auszugehen. Den EU-Staats- und Regierungschef ist es nämlich am vergangenen Montag nicht gelungen, das Thema EU-Spitzenpersonalien komplett abzuräumen. Und deshalb müssen Sie sich nur noch einmal damit befassen.
Also ein bisschen nachsitzen. Wie weit ist denn der Verhandlungsstand schon gediehen bislang?
Na, an sich steht das Personalpaket für die EU. Es gibt ja immerhin Einvernehmen, dass EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und die ebenfalls christdemokratische Parlamentspräsidentin Roberta Metsola aus Malta bestätigt werden. Zudem soll der portugiesische Sozialdemokrat Antonio Costa die Spitzenposition im EU-Rat übernehmen. Und die liberale estnische Premierministerin Kaja Kallas, die soll den Posten der hohen Beauftragten für Außenpolitik bekleiden.
Und was ist da noch strittig bislang?
Ja, da geht es um die Länge der Amtszeit des EU-Ratschefs. Die Christdemokraten wollen Costa nur für 2,5 Jahre als Ratspräsident. Die Sozialdemokraten bestehen auf 5. Und das ist eine Frage, die nun auf dem EU-Gipfel geklärt werden soll.
Gibt es denn neben den Personalien noch andere inhaltliche Punkte?
Ja, der Gipfel will in sehr allgemeiner Form vorrangige Ziele für die nächsten Jahre definieren. Und nach bisherigen Planungen sind das Rechtsstaatlichkeit, äußere Sicherheit und Wettbewerbsfähigkeit.
Wir schauen noch kurz darauf, welche weiteren Themen in den nächsten Tagen anstehen. Am Montag veröffentlicht der Europäische Rechnungshof den Bericht zur Sicherheit der Gasversorgung in der EU. Und in Berlin beginnt der Tag der Industrie des Bundesverbands der deutschen Industrie. Der wird dann am Dienstag fortgesetzt. Am Dienstag steht das 15. Jahrestreffen New Champions des Weltwirtschaftsforums an. Es läuft bis Donnerstag in Dalian in China. Am Mittwoch veröffentlicht die Federal Reserve das Ergebnis vom Bankenstresstest und das Bundeskartellamt stellt seinen Jahresbericht vor. Am Donnerstag findet in München die IFO-Jahresversammlung statt, dieses Mal zum Thema soziale Marktwirtschaft 2049. Was wird aus unserem Wohlstand und wer wird daran teilhaben? Außerdem findet am Donnerstag die erste Fernsehdebatte zwischen den Präsidentschaftsbewerbern in den USA statt, zwischen Joe Biden also und Donald Trump. Und am Freitag veröffentlicht die EZB die Ergebnisse ihrer Konsumentenumfrage. Weitere Termine aus Unternehmen, Politik und Wirtschaft und die Updates zu den wichtigsten Konjunkturindikatoren gibt es in der Übersicht heute im Finanzmarktkalender der Börsenzeitung und auch online unter börsen-zeitung.de/finanzmarktkalender. In unserem Veranstaltungsbereich Börsenzeitung Live gibt es am Mittwoch ein Online-Seminar zur Neufassung der EU-Verbraucherkreditrichtlinie und am Mittwoch findet die European Financial Services Tax Conference im irischen Dublin statt. Die Börsenzeitung erscheint am Samstag, den 22. Juni, mit einem Spezial zum Finanzplatz Hamburg. Außerdem finden Sie in den Sonnabendausgaben immer auch die Themenseite Recht und Kapitalmarkt und aktuelle Geburtstage, Personalien und Porträts, die gibt es natürlich immer auf der Personenseite der Börsenzeitung. Im Podcast Nachhaltiges Investieren geht es dieses Mal darum, wie die Deutsche Telekom die ESG-Ziele bei ihren Beschäftigten verankert. Ich freue mich, wenn Sie auch da mal reinhören. Die wichtigsten Links stehen wie immer in den Shownotes zu dieser Folge. So, das war die Vorschau auf die kommende 26. Kalenderwoche. Der Redaktionsschluss für diese Ausgabe war am Donnerstag um 17 Uhr. In den ersten Bundesländern beginnen die Sommerferien. Wir wünschen Ihnen, wenn es schon soweit ist, gute Erholung. Und wenn Sie hier in der Region sind und von Fußball langsam die Nase voll haben, können Sie auch mal wieder ins Museum gehen. Am Sonntag eröffnet in Wiesbaden das Museum Reinhard Ernst für abstrakte Kunst. Was auch immer Sie vorhaben, Ihnen alles Gute und wir hören uns, wenn Sie mögen, am nächsten Freitag wieder.
Ja, viel Spaß am Wochenende, was immer auch Sie tun.
Das war 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.